Willkommen im Maschinenraum Gesundheit, dem Podcast der TK Landesvertretungen. Hier treffen wir Antreiberinnen und Pioniere, die sich für eine bessere Versorgung stark machen, die Grenzen verschieben und Fortschritt vorantreiben.
Hallo und herzlich willkommen aus dem schönen Saarland. Mein Name ist Daniel Konrad und ich bin Pressereferent in der TK Landesvertretung an der Saar. Ich bin heute zu Gast an der Uniklinik des Saarlandes in Homburg, kurz UKS. Hier wird seit einiger Zeit an einer elektronischen Nase geforscht. Die soll mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zukünftig Krankheiten nur an der Atemluft erkennen können. Wie das funktioniert? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Sibelle Gödecke-Fritz. Sie ist Gruppenleiterin für nicht-invasive Diagnostik und KI-Immunologie im Forschungslabor der Allgemeinen Pädiatrie und Neonatologie hier am UKS. Oh, ganz schöner Zungenbrecher. Hallo Frau Gödecke-Fritz.
Hallo, freut mich.
Mich auch. Eine elektronische Nase. Wie muss man sich denn das vorstellen? Es ist ja keine Plastiknase oder so.
Nein, es ist keine Plastiknase. Also wir beschreiben es ganz gerne als großes Walkie-Talkie oder die etwas Älteren kennen noch die allerersten Handys, diese großen Klötze, die man hatte, und so ungefähr sieht die elektronische Nase aus. Und was quasi die Antenne der alten Handys war oder der Walkie-Talkies ist, das ist die Nase, die riecht, die Ausatemluft zum Beispiel einatmet.
Okay, also hängen dort quasi die Sensoren in dieser Antenne.
Die Antenne zieht es ein ins Gerät. Dort sind die Sensoren. Das sind bei unserer Cyranose 32 verschiedene Sensoren, die dann jeweils unterschiedlich auf die Geruchsstoffe, die wir detektieren, das sind volatile organische Verbindungen, die sie detektiert. Und das Wirkungsprinzip ist quasi so, dass dann für jeden Sensor, der unterschiedlich reagiert, auf die Substanzen, die Leitfähigkeit sich ändert und das quasi analog ist zu unseren Riechzellen.
Okay, klingt verrückt. Wie kam es denn zu der Idee und seit wann forschen Sie denn jetzt schon an dem Gerät?
Genau, also die Idee kommt ursprünglich eigentlich aus der Neonatologie. Bei der intensivmedizinischen Behandlung von Frühgeborenen ist es so, dass die Frühgeborenen eben sehr viel Stress erfahren. Blutentnahmen, die wichtig sind, oder auch das Handling, dass die Windel gewechselt werden müssen und so. Das bedeutet alles Stress. Und zudem ist das Immunsystem einfach unreif. Die Frühgeborenen reagieren schnell auf Infekte. Es kann sich schnell bei einem bakteriellen Infekt eine Sepsis entwickeln. Und hier ist es wichtig, eben direkt zu behandeln. Und die bisherigen Laborwerte dauern teilweise Stunden bis Tage und es ist eben alles invasiv und Stress fürs Frühchen. Und das wollten wir reduzieren. Einmal die Zeit, wir wollten was Schnelles haben und eben auch was Nicht-Invasives. Und da kam man so ein bisschen bei der Recherche drauf, dass schon im antiken Griechenland Hippokrates anhand von Kohle und Geruch Diagnostik gemacht hat. Also Patienten auf Kohle gespuckt haben und man dann feststellen konnte, ob sie eine Diphtherie hatten oder nicht, indem ein fauliger Geruch entstanden ist. Und dann kamen wir darauf, dass es ja auch die Spürhunde gibt, die bei Diabetes ja schon eingesetzt werden. Und mein Chef, der Herr Professor Dr. Zemlin, war der Erste in der Pädiatrie, der dann diese Cyranose in die Forschung mit reingebracht hat, deutschlandweit. Und das war so ungefähr 2014, wo wir die erste Publikation mit rausgebracht haben. Ich bin seit 2016 erst in die Arbeitsgruppe dazugekommen und bin seitdem mit der Cyranose verbandelt quasi.
Okay. Ja, das klingt total logisch, dass man da jetzt mal in diese Richtung forscht. Ich selbst bin zweifacher Papa und das ist auch für die Eltern eine Qual, wenn die Kinder dann gepiekst werden oder gestört werden. Von daher klingt das sehr, sehr lobenswert. Da ist ja auch irgendwo KI im Spiel. Wie genau funktioniert das denn? Was muss man oder was misst die KI oder wo hilft die KI bei der Identifikation?
Genau, also wir haben diese 32 Sensoren, die eben dann ein Geruchsmuster pro Probe, pro Atemluftprobe wiedergeben. Und das sind natürlich hunderte von volatilen organischen Substanzen, die wir da detektieren. Das selbst alles händisch auszuwerten, wäre einfach nicht machbar. Und da setzen wir KI mit ein, dass sie eben anhand von Modellen Muster erkennt in diesen volatilen organischen Substanzen, die Unterschiede. Wir können sie trainieren, was Störfaktoren sind. dass sie das viel besser mit einsetzen kann. Und sie kann eben auch minimale Unterschiede sehen, die wir teilweise nicht detektieren können. Und da setzen wir, also da setzt die KI dann mit ein, dass sie eben mit der Modellberechnung uns genau die Profile analysiert und wiedergibt.
Was wären denn solche Störfaktoren, die Sie jetzt gerade angesprochen haben?
Störfaktoren ist schon einfach, wenn jemand morgens mit einem gut riechenden Duschgel duschen war oder viel Deo oder Frauen, die Parfüm benutzen, das kann natürlich einfach schon stören. Die brauchen zum Beispiel in der Neonatologie nur am Inkubator vorbeizulaufen oder wir hatten einen Kooperationspartner, der erzählt hat, die auch Ausatmenanalysen gemacht haben. Die konnten immer sehen, ob die Patienten und Patientinnen vorher tanken waren, weil man einfach das Benzin noch in der Ausatmenluft nachweisen konnte. Also so sensitiv ist diese Methode einfach und da gibt es deswegen sehr viele Störfaktoren, die man beschreiben muss.
Gibt es jetzt schon eine Blickrichtung, welche Krankheiten denn damit am besten identifiziert werden könnten, wenn es dann so ist?
Also in der Literatur findet man schon viel, dass sie auch in der Krebsforschung zum Beispiel schon eingesetzt wurde bei Ausatmenluft. Es wurde sehr, sehr lange der Fokus auf Ausatmenluft gesetzt. Es gibt eine Publikation in Holland, die auch zeigt, dass am Stuhl schon bei Frühgeborenen eben gezeigt werden kann, wenn eine Darmentzündung vorliegt. Und wir müssen sagen, mit der Ausatmenluft haben wir bis jetzt bei Atemwegsinfekten auch sehr gute Ergebnisse. Also, dass wir sagen können, liegt ein bakterieller oder ein Virusinfekt vor. Aber auch mit dem Stuhl sind wir wirklich dabei. Wir fangen an mit, kann ich eine leere Windel von einer vollen unterscheiden, was aber auch schon fürs Frühchen viel bedeuten würde, wenn wir eben bedarfsorientierten Windelwechsel machen können, weil es wieder Stress reduziert. Aber auch erste Bakterien konnten wir im Stuhl damit schon nachweisen.
Spannend. Ich glaube, da sind Sie auf jeden Fall auf einem richtigen Weg. Wie muss man sich denn jetzt das vorstellen bei Frühgeborenen, die liegen ja oft im Brutkasten, da ist die Luft relativ leicht dann zu testen. Wenn es jetzt aber Kinder sind, die ein bisschen größer sind oder Erwachsene, wie muss man sich das dann vorstellen, wie die Atemluft dann gewonnen wird, quasi konzentriert?
Genau, die Frage hatten wir auch und ich habe selbst ein Kind, jetzt 6 Jahre alt. Uns kam das mit der Ausatmenluft auch während der Corona-Pandemie, als ich gesehen habe, wie schlimm diese Schnelltests sind, die man ja täglich für einen Kindergarten gebraucht hat. Also da sind sehr viele Tränen geflossen und dann haben wir im Team gesagt, da müssen wir ansetzen und etwas machen. Und ich bin mit Toppets-Bratbeuteln, diese speziellen Bratbeutel, die sind geruchsneutral komplett. Und die haben wir genommen und sind über einen Spielplatz nach der Kita gelaufen. Ich habe die Kinder, die unterschiedlichen aus der Gruppe gefragt, könnt ihr einfach mal probieren, es aufzupusten, so wie ein Luftballon. Luftballon, das haben sie noch nicht geschafft, aber die waren damals 3, 4 Jahre alt. Also in den Beutel reinpusten war gar kein Problem. Und während der Studie haben wir dann gemerkt, da war ein sehr großer Anstieg an RSV-Fällen, das ja eben gerade Kinder unter einem Jahr auch betrifft. Und hier haben wir bei den Kleinsten dann einfach den Beutel davor gehalten und da schon die Ausatmenluft, die haben quasi reingeatmet in den Beutel und auch das hat uns ausgereicht, dass wir einfach einen Beutel haben, der neutral riecht und die Kinder da reinpusten und es macht denen sogar Spaß.
Ja, wollte gerade sagen und klingt ziemlich niedrigschwellig.
Genau.
Wie ist denn jetzt so der weitere Fahrplan bei der Forschung? Kann man so ein Blick in die Zukunft werfen, wie lange es noch dauert, bis das wirklich in der Realität ankommt, weil das wäre ja ein richtiger Meilenstein in der Diagnostik.
Genau, also mein Chef sagt immer, er will die nicht invasive Diagnostik in der Klinik haben, bis er in Rente ist quasi. Zum Glück ist er noch sehr jung, das heißt, es ist noch ein bisschen Spielraum und wir arbeiten in vielen Bereichen noch monozentrisch, also dass wir das nur hier in der Klinik haben. Wir sind dabei, jetzt viele Studien multizentrisch auszuweiten, haben da erste Kooperationen mit Köln zum Beispiel, die anstehen. Und wenn diese großen Studien laufen und ich wirklich weiß, dass die elektronische Nase nicht nur bei uns im Labor und in der Klinik funktioniert, sondern an verschiedenen Standorten und auch länderübergreifend dann, das könnte schon noch 2, 3, 4 Jahre dauern, bis wir da die genauen Daten haben und dann es wirklich in eine Prüfung kann.
Andererseits bedeutet das ja auch nochmal eine höhere Manpower, ne? Also wenn verschiedene Zentren dran arbeiten, kann es ja, klar, erstmal die Summe der Daten werden höher, was es dann wahrscheinlich auch besser macht auszuwerten, aber es sitzen ja dann auch mehr Forschende dran.
Ja, genau. Also wir hätten viel mehr Köpfe, die mitdenken, wir könnten größere Brainstormings machen und ja, wir versprechen uns da sehr, sehr viel von. Und natürlich auch die KI entwickelt sich immer weiter und man weiß nicht, was da noch Gutes auch für uns einfach rauskommt und das noch beschleunigen kann, den ganzen Prozess.
Wird die KI auch hier mitentwickelt, die für das System nötig ist, oder gibt es da eine Kooperation?
Wir haben eine Kooperation mit der Universität des Saarlands Saarbrücken. Das ist die AG vom Herrn Professor Keller, der auch recht bekannt ist auf dem Bereich. Und die sind schon dabei, die Modelle zu trainieren extra für uns.
Okay. Also wird da quasi über Bande gespielt. Sie geben quasi vor, was sie noch bräuchten, damit es genauer ist, und die versuchen das nach Möglichkeit anzupacken.
Genau.
Okay. Sie haben eben schon Krebserkrankte genannt, Frühgeborene. Gibt es noch andere Patientengruppen, die da am meisten von profitieren würden aus Ihrer Sicht? Oder ist das tatsächlich was, wo alle letztlich partizipieren können?
Also generell ist natürlich, Frühgeborenen Stress zu reduzieren, die profitieren 100% davon. Patienten und Patientinnen, die vielleicht eine Beeinträchtigung haben und nicht die Kooperationsfähigkeit, die, für die wird es auch eine Erleichterung sein. Kinder auch, wenn sie einfach keine Blutentnahmen mehr haben. Und da, das betrifft jegliche Bereiche quasi. Und auch alle Patienten könnten natürlich davon profitieren, dass es viel schneller ist, wenn wir wirklich sagen können, liegt jetzt ein Infekt mit einem Bakterium oder ist es doch nur mit einem Virus vor, dann kann man natürlich auch in der Hausarztpraxis mit dem Antibiotikum viel sicherer eine Handhabung haben und das viel besser einsetzen und gezielter. Und
was ja auch helfen würde gegen die ganzen Resistenzen.
Genau.
Also ein gezielter Einsatz.
Genau, also da, wenn wir das quasi, der Hausarzt einfach in so einer Praxis direkt einen Test hätte, der keine Belastung darstellt und nach 1-2 Minuten sagt, es ist ein Virusinfekt oder ein bakterieller Infekt, kann er natürlich viel besser behandeln. Bei den chronisch kranken Kindern wird es natürlich auch eine extreme Erleichterung. Wir haben ein Projekt, wo wir Kinder mit Mukoviszidose die Ausatemluft analysieren. Die sind mehrmals im Jahr in der Klinik zur Untersuchung und immer diese ganzen invasiven Verfahren über sich ergehen zu lassen, ist natürlich schwierig. Und da sehen wir gerade auch, wenn wir die Aufklärung machen bei den Kindern und denen erklären, was sie machen sollen, was es für eine Erleichterung ist, dass sie sagen, oh, ich muss jetzt nur in einen Beutel pusten und oh, das macht mir sogar Spaß. Und ich glaube, die werden, also chronisch kranke Kinder werden auch sehr davon profitieren.
Ja, die kennen halt die ganzen anderen Prozeduren, die sie über sich ergehen lassen müssen. Was sind jetzt so, also wir haben jetzt schon über die Zukunft ein bisschen gesprochen, aber was sind so die nächsten Meilensteine, die Sie vielleicht vor Augen haben, was jetzt Schritt für Schritt kommen sollte? Oder ja, man hat ja immer so Ziele und auch nähere Ziele, um auch ein bisschen Motivation dann ja auch weiterzutragen. Ne? Also eine Vision zu haben ist ja schön und gut, aber man muss ja auch irgendwie feste Ziele haben, die man dann vielleicht erreichen kann. Was sind so die nächsten Steps dahin?
Genau, die nächsten Steps sind, wir haben zum einen weitere Verfahren, wo wir dann auch wirklich die Stoffe bestimmen können, die wir riechen, sodass man Biomarker finden kann und ich sagen kann, immer wenn ich die Krankheit habe, ist es nicht mehr nur ein Muster, sondern auch eine gewisse Stoffe, die ich wirklich rieche. Und des Weiteren ist, dass wir Kooperationen auch mit Instituten in Saarbrücken oder auch mit der Universität Hannover haben, wo extra Sensoren oder Geräte für uns entwickelt werden, die dann nochmal viel spezifischer eingesetzt werden können. Wir haben jetzt ein Sensorsystem, was extra für den Inkubator gebaut ist, damit eben auch andere Störfaktoren wegfallen und wir auf die Rohdaten auch zugreifen können. Bis jetzt hatten wir kommerzielle Geräte. Hier sind wirklich Geräte, die speziell entwickelt werden und Rohdaten zur Verfügung stehen. Und damit kann man natürlich auch nochmal eine ganz andere Richtung gehen und Entwicklung. Und irgendwann mal einen empathischen Inkubator zu haben, das ist unser Ziel.
Und was treibt Sie persönlich da an?
Persönlich treibt mich an, zu wissen, dass ich viel Stress nehme, dass ich Schmerzen nehme, dass es viel angenehmer wird. Zum einen natürlich Erfahrung mit meinem Kind, Ich habe eine Förderung über Krankenhauskeime bekommen. Das ist mir persönlich ein sehr, sehr wichtiges Thema auch, weil mein Vater unter anderem daran verstorben ist. Hätte man hier viel schneller eine Diagnostik machen können, hätte man da vielleicht ganz anders reagieren können oder das einfach zu verhindern, dass Krankenhauskeime sich ausweiten, weil man einfach am Eingang viel schneller detektieren kann, ist jemand besiedelt oder nicht. Das ist das, was mich antreibt.
Sehr, sehr lobenswert. Ich glaube, nee, das ist falsch. Ich bin überzeugt davon, dass Sie da auf dem richtigen Weg sind. Das wäre eine wirkliche Erleichterung für viele Patientinnen und Patienten und auch für die Ärzteschaft. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team weiterhin viel Erfolg und bedanke mich für das Gespräch. Bin gespannt, was da noch von Ihnen zu hören ist.
Vielen Dank. Also ich bedanke mich auch für das tolle Gespräch und danke, dass Sie das Thema aufgegriffen haben und ich die Chance habe, hier in diesem Podcast zu sprechen. Dankeschön.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Maschinenraum Gesundheit.